NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
28. Februar 380. Der römische Kaiser Theodosius ebnet dem Christentum den Weg zur Staatsreligion.
Evangelium nach Lukas, Kapitel 23, Vers 46.
Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er.
Wer starb um das Jahr 30 am Kreuz vor den Toren des antiken Jerusalem? Ein Mensch namens Jesus von Nazareth oder der Sohn Gottes? Hatte Gott selbst in Christi Gestalt die Qualen der Kreuzigung und den Tod auf sich genommen für die Erlösung der Menschheit? Über diese Frage drohte 300 Jahre nach den Ereignissen von Golgatha der Christenheit die Spaltung.
Eine entscheidende Frage, die für den modernen Betrachter absolut fremdartig wirkt, ist die nach dem Wesen von Christus. Ist Christus mehr Gott oder mehr Mensch? War Christus von Gott geschaffen oder nicht? Beziehungsweise gab es einen Zeitpunkt in der Geschichte der Welt, zu dem Christus noch nicht existierte, wohl aber Gott?
Sagt der Frankfurter Historiker Hartmut Lepin über den heute kaum verständlichen dogmatischen Streit unter den Christen im 4. Jahrhundert.
Der Tod am Kreuz war zentral. Und die Christen in der Zeit glaubten, dass durch diesen Tod sie gerettet seien. Wenn nun ein gewöhnlicher Mensch am Kreuz gestorben war, dann bedeutete das im Prinzip, dass das jeder machen konnte. Und dann war die Einzigartigkeit dieser Heilstat dahin. Wenn ein Gott gestorben war, konnte man die Frage stellen, ja gut, also erstens kann ein Gott gar nicht sterben, zweitens leidet ein Gott gar nicht, was bedeutet das überhaupt? Und so war diese Zwischenstellung zwischen Gott und Mensch für die Christen ein ganz zentrales Thema.
Auch im Alltag beschäftigte die Menschen die verwirrende Frage nach der Göttlichkeit Christi. In der Taverne, der Frisierstube oder auf dem Markt.
Wenn du dich bei jemandem nach dem Preis einer Ware erkundigst, resoniert er über gezeugt und ungezeugt. Wenn du dich nach dem Brotpreis erkundigst, hörst du, der Vater sei größer und der Sohn dem Vater untergeordnet. Wenn du fragst, ob das Bad gerichtet sei, antwortet der Bademeister, der Sohn Gottes ist aus nichts geschaffen.
So machte sich der aus Kleinasien stammende Bischof Gregor von Nyssa über die Hingabe lustig, mit der die einfachen Leute das Thema diskutierten. Theologen wie er stritten zwar auf höherem Niveau, arbeiteten sich aber an der gleichen Frage ab. War Christus nur Gott ähnlich oder seinem Wesen nach Gott gleich? Zu dieser Streitfrage sprach Jahrzehnte später Kaiser Theodosius I. ein Machtwort, das den Aufstieg des Christentums zur Weltreligion besiegeln sollte. Dass die Christen im Römischen Reich die zentrale theologische Frage der Zeit überhaupt erörtern konnten, war nicht selbstverständlich. Bis ins 4. Jahrhundert hinein hatten sie immer wieder unter Diskriminierung und Verfolgung zu leiden. Die neue Religion mit ihrem Glauben an einen einzigen Gott hatte zwar großen Zulauf, aber viele Römer hielten das Christentum für unrömisch und gefährlich. Denn die Römer glaubten, dass viele Götter die Menschen beschützten, solange man sich ihnen gegenüber wohl verhielt.
In der römischen Religion drehte sich fast alles um das Opfer,
erklärt der amerikanische Religionswissenschaftler Thomas R. Martin vom Massachusetts College of the Holy Cross, die Bedeutung religiöser Riten für die antike römische Gesellschaft.
Es war eine ganz unmittelbare, auch brutale Weise, mit Leben und Tod umzugehen. Tiere wurden getötet und gekocht, um den Göttern Respekt zu bezeugen und um den Stoff des Lebens miteinander zu teilen. Wenn die Römer ihnen nicht genügend Respekt zeigten, indem sie keine Tiere opferten, dann mussten sie damit rechnen, von den Göttern verlassen zu werden.
Nichtchristliche Römer hielten die existenzielle Krise des Reichs im 3. Jahrhundert für eine unmittelbare Folge des Aufstiegs der Christen. Da sie sich dem staatstragenden Opferkult verweigerten, gab man ihnen die Schuld für Überfälle der Barbaren, Pestausbrüche, Missernten und militärische Niederlagen. Bei Jupiter, Rom schien tatsächlich von allen Göttern verlassen zu sein. Dafür mussten die Christen büßen. Tausende bezahlten ihren Glauben mit dem Leben. Erst der Oktober des Jahres 312 brachte eine Wende für das Christentum.
Da hatte Kaiser Konstantin nach einem Sieg, den er im Zeichen des Kreuzes errungen hatte, den christlichen Gott als seinen Gott akzeptiert. Es ist sehr strittig, inwieweit Konstantin wusste, worauf er sich damit einließ. ob er überhaupt wusste, was es mit der Kreuzigung auf sich hatte, mit dem christlichen Gnadengebot und all den Dingen, oder ob er den christlichen Gott nicht einfach als einen Gott auffasste wie einen antiken Gott, der einfach Hilfe brachte, der den Sieg gebracht hatte, wie es Jupiter hätte tun können, Apollo oder sonst wer. Und vor allem gab es ein Problem, das offenbar kein säkularer Römer wirklich durchschaut hatte, dass die Christen in sich außerordentlich zerstritten waren.
Es war der Streit um das Wesen Christi, der die Einheit der christlichen Kirche gefährdete und sich zur Staatsangelegenheit auswuchs. 325 rief Konstantin die verfeindeten Bischöfe zu einem Konzil nach Nicäa in der Nähe des heutigen Istanbul. Das politische Interesse des Kaisers lag auf der Hand. Er wollte den religiösen Spannungen im römischen Weltreich ein Ende bereiten, weil er eine einige christliche Kirche als wertvollen Verbündeten betrachtete.
Mein Ziel war es, die unterschiedlichen Urteile unter allen Nationen, die die Gottheit verehren, zu einem Zustand der beschlossenen Einheit zu bringen. Und zweitens, den gesunden Ton im Weltsystem wiederherzustellen.
Zwar konnte der Kaiser sein hochgestecktes Ziel nicht erreichen, in Nicäa aber gehörte er zu den Siegern. Er vertrat die Linie der Wesensgleichheit von Gott und Christus, die auf dem Konzil eine Mehrheit fand. Doch das Zerwürfnis der Christen untereinander ging weiter. Erst Konstantins Nachfolger Theodosius, den die Kirche später mit dem Beinamen der Große ehrte, schuf Klarheit. Er stellte das nizänische Bekenntnis über andere Glaubensrichtungen und unter den Schutz des Staates.
Alle Völker, welche unserer gnädigen Milde Leitung regiert, sollen in dem Glaubensbekenntnis verharren, das der Apostel Petrus die Römer gelehrt hat. Das heißt, dass wir gemäß der apostolischen Unterweisung und der Lehre der Evangelien an die eine Gottheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist in gleicher Majestät und unter der frommen Dreieinigkeit glauben.
Heißt es im Edikt Cunctus Populos, dass Kaiser Theodosius am 28. Februar 380, heute vor 1630 Jahren, veröffentlichte. Und weiter?
Wir befehlen, dass diejenigen, die diesem Gesetz folgen, die Bezeichnung katholische Christen annehmen dürfen. Die übrigen aber, die wir als Verrückte und Wahnsinnige betrachten, den Schimpf einer heretischen Lehre tragen müssen und ihre Versammlungsstätten nicht den Namen Kirchen führen dürfen. Sie sollen zuerst der göttlichen Strafe, dann auch der Rache unseres Vorgehens unterliegen, das wir aus dem göttlichen Urteil empfangen.
Es ist ein bombastisch formulierter Text, der wie ein Grundsatzbekenntnis wirkt, das auch darstellt, dessen Auswirkungen allerdings weitaus begrenzter waren, als es heißt.
Hartmut Lepin, Historiker an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Theodosius Biograf.
Wenn man auf den Hintergrund des Gesetzes achtet, stellt man fest, es geht ganz wesentlich darum, zunächst einmal, wer die Kirchenbauten besitzen sollte. Sind es die Nizäner oder die anderen? Und indem er sagt, die Nizäner sind die Katholiken, denn Katholiken nannten sich alle, macht er deutlich, dass sie die Kirche haben sollten. Zugleich zeigt er, in welche Richtung er denkt, aber es gibt keine Sanktionen für Andersgläubige. Das heißt nur, darüber muss Gott entscheiden und der Kaiser wird eventuell sich auch noch Dinge überlegen. Das bleibt aber ganz diffus.
Das Edikt Cunctus Populus gilt heute dennoch als entscheidender Schritt für das Christentum auf dem Weg zur Staatsreligion im Römischen Reich. Denn zum ersten Mal räumte der Kaiser den nizänischen Christen Vorrang vor anderen Konfessionen ein. Allerdings gab es noch keinen staatlichen Zwang, die Religion zu wechseln. Dazu kam, dass die Christen in der Praxis bei weitem nicht so christlich waren, wie es die reine Lehre vorschrieb und wie es die Bischöfe gerne gesehen hätten.
Es galt als günstig, in einer Synagoge einen Vertrag beschwören zu lassen, weil der jüdische Gott als streng galt. Wenn man das ausgefressen hatte, war die Christikirche vielleicht geeigneter und bei einer Hochzeit lud man ganz gerne noch heidnische Priester ein, der auch die sinnlichen Elemente hervorheben konnte.
Das kaiserliche Dekret von 380 bezog sich zunächst auf die anderen christlichen Gruppierungen. Erst später folgten Gesetze gegen das Heidentum. Allerdings lasen auch die sich strenger, als Theodosius wohl beabsichtigt hat.
Es ist so, dass man als Heide ohne weiteres Karriere machen konnte unter Theodosius dem Großen. Die Heiden konnten sich frei äußern. Selbst ein Erzieher der Kaisersöhne, des Kaisersohns Arkadius, war ein Heide. Das kann also durchaus sein, und solche Dinge haben wir öfters in der spätantiken Gesetzgebung, dass hier ein Gesetz erlassen wurde, um zu zeigen, dass der Kaiser sich des Problems bewusst ist, dass er aber keinen Wert darauf legte, diese Gesetze zu exekutieren. Aber ein Provinzstatthalter, der streng christlich war, oder ein Bischof, der diese Gesetze kannte, konnte sie sich zunutze machen.
Besonders in Alexandrien spielten sich aufregende Szenen ab.
schreibt ein Kirchenhistoriker später über Ausschreitungen in Ägypten. Dort hatte Patriarch Theophilos unter Berufung auf Theodosius die christliche Gemeinde aufgewiegelt. Der Mob lieferte sich blutige Straßenschlachten mit Anhängern der alten Religion, die sich schließlich im Tempel des Serapis verschanzten, einem weithin beliebten Kultgott. Bald aber mussten die Heiden aufgeben und fliehen. Patriarch Theophilos kostete seinen Triumph aus.
Er stieg selbst zu dem Serapäon hinauf und trat vor das Bild des Gottes hin, dessen Nähe für todbringend galt. Darauf ließ er inmitten einer erwartungsvollen Menge durch einen seiner Leute die Statue mit einem Beil zerschlagen, wobei aus dem hohlen Inneren viele Mäuse hervorsprangen. Die Stücke wurden verbrannt, mit Ausnahme des Hauptes, welches öffentlich durch die Stadt getragen und dann erst im Amphitheater mit Feuer vernichtet wurde.
Aus den Verfolgten von einst waren selbst Verfolger geworden. Unnachgiebig traten die Christen gegen Andersgläubige auf und beriefen sich auf Theodosius. Unter seiner Regierung begann der beispiellose Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion. Das hatte auch Folgen für die Herrscher selbst. Sie unterstellten sich künftig in geistlichen Fragen der Autorität der Kirche, auch Theodosius. In die Geschichte eingegangen ist der sogenannte Bußakt von Mailand.
Es begann damit, dass ein berühmter Wagenlenker von einem Heermeister, seinem hohen General, verhaftet wurde. Angeblich, weil er homosexuell war. Das führte dann in Thessalonika, einer Großstadt der damaligen Zeit, zu einem Massaker, bei dem der Heermeister umgebracht wurde.
Jetzt war Kaiser Theodosius gefragt. Er musste die Schuldigen bestrafen, den Heermeister rächen und die Ordnung wiederherstellen. So viel war klar.
Andererseits war es unklar, wer der Täter war. Und es war höchst heikel, wenn man als Kaiser zu viele Menschen umbrachte. Dann verlor man die Akzeptanz, wie wir das nennen, den Rückhalt bei der Bevölkerung. Und da musste Theodosius einen Weg finden. Er hat einen Beschluss offenkundig erlassen, nachdem die Truppen in einem gewissen Umfang einen Teil der Bevölkerung Thessalonikas niedermetzeln konnten.
Kaiser hin oder her. Als Christenmensch hatte Theodosius schwere Schuld auf sich geladen. Darauf machte ihn der Bischof von Mailand aufmerksam, wo sich der Kaiser damals gerade aufhielt.
Und dieser Ambrosius hat ein sehr ausgeprägtes politisches Feingefühl besessen. Und er hatte auch mitbekommen, wie man das Potenzial des Bischofsamtes nutzen konnte. Es kam dann zu einer Konfrontation zwischen Theodosius und Ambrosius. Spätere Generationen haben sich vorgestellt, dass Ambrosius an der Kirchentür Theodosius den Zugang zur Kirche verweigert habe an Weihnachten. Eine ganz dramatisch verdichtete Szene, die in vielen Gemälden dann auch dargestellt wurde. Das war vermutlich nicht der Fall, aber Ambrosius hat darauf hingewiesen, dass der Kaiser so als Sünder nicht mehr wie andere Getaufte am Abendmahl teilnehmen könne.
Erst nach öffentlicher Buße wurde Theodosius wieder in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Der große Herrscher machte sich ganz klein. Er betrat im Büßergewand die Kirche, warf sich zu Boden und wurde durch Ambrosius feierlich von seiner Sünde entbunden. Ein starkes Symbol für die Zeitgenossen, eine lange nachwirkende Machtdemonstration der Kirche und ein Zeichen für die große Frömmigkeit des Kaisers.
Er hat auch, und das ist vielleicht die wirkungsmächtigste Leistung, es wie kein anderer verstanden, das Christentum für sich nutzbar zu machen, indem er eben neue Formen der Milde ersann, durch die Milde und durch die Buße Fehler rückgängig machen konnte, sich so als ein Büßender, als ein sündhafter Kaiser inszenieren konnte, ohne an Rückhalt zu verlieren.
Nach dem Tod Theodosius 395 begann für Europa ein neues Zeitalter. Das Römische Reich zerfiel endgültig in zwei Teile. Das Christentum aber, das der Kaiser und seine Nachfolger so entscheidend gefördert hatten, gewann zunehmend an Schlagkraft. Mit einer oft gewaltsamen Intoleranz gegenüber allen anderen Religionen entwickelte es sich schließlich zur mitgliederstärksten Glaubensrichtung der Welt mit heute fast 2,5 Milliarden Anhängern.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an das Edikt, mit dem am 28. Februar 380 die religiöse Vielfalt im Römischen Reich abgeschafft wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Komponisten Frédéric Chopin.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.